Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey, servus zusammen. Weiter geht's hier im Podcast und heute schauen wir mal nach Ingolstadt, denn der Erz Ingolstadt hat sich nach einer enttäuschenden Saison aus in der ersten Playoff-Runde vom Sportdirektor von Larry Mitchell und dann auch vom Trainer von Doug Shedden getrennt. Und ich spreche mit Fabian Huber, immer wieder gern gesehener Gast hier bei Bissl Hockey, über ja, das, was passiert ist und was passieren soll und wird in Ingolstadt. Wie immer, bevor es losgeht, der Hinweis auf das Crowdfunding, grundsätzlich steady.de/bisslhockey. Da könnt ihr die Bissl Hockey Fankurve oder ihr macht das über paypal.me/support bisslhockey oder über eine Überweisung. Alle Infos in den Shownotes, genauso wie zum Crowdfunding für die Eishockey-Weltmeisterschaft startnext.de/bissl-hockey-wm22. Ein umfangreicher WM-Podcast wird das werden ab Mitte Mai hier bei Bissl Hockey. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Fabian Huber, der ein paar interessante Einblicke und Einschätzungen zum Erz Ingolstadt gibt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die DL-Playoffs sind im vollen Gang. Wir sind im Halbfinale drin. Also vier Mannschaften sind noch mit dabei. Da ist natürlich gleichzeitig 11 sind raus, eine sogar runter. Es gibt so ein paar Enttäuschungen in dieser Saison und eine davon ist aus meiner Sicht der Erz Ingolstadt. Es gibt immer so ein paar Möglichkeiten, wenn man nicht zufrieden ist mit einer Saison. Die eine ist, man ändert gar nichts und macht so weiter wie bisher, auch personell, also so Manager und Trainer oder Manager und Trainer in einer Person. Die zweite Möglichkeit ist, man ändert so ein bisschen was und baut ja vielleicht auf einer Position um. Und die dritte Möglichkeit ist, man reißt alles ein. Ein bisschen überspitzt jetzt vielleicht, aber so hat es der ERC Ingolstadt gemacht. Und sowohl Manager Larry Mitchell als auch Coach Doug Shedden sind in der nächsten Saison nicht mehr da. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Fabian Huber von unter anderem der Eishockey News. Grüß dich, servus.
Grüß dich, Fetzi. Hi.
Also kein Doug Shedden mehr, kein Larry Mitchell mehr in Ingolstadt nach dem ja nicht einmal Erreichen des Viertelfinals, sondern dem Aus schon in der ersten Playoff-Runde. Vielleicht als erste Frage, hättest du damit gerechnet, dass tatsächlich beide nicht mehr da sind in der nächsten Saison?
Tatsächlich nicht. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass einer von beiden nicht mehr da sein wird im nächsten Jahr und wahrscheinlicher wirkte immer, dass Doug Shedden nicht mehr Trainer sein wird und man hat das ja dann zweistufig irgendwie kommuniziert und dann zuerst offengelegt, dass Larry Mitchell nicht mehr Sportdirektor sein wird im nächsten Jahr und ich war dann schon recht erstaunt, dass man dann tatsächlich beide rausgeworfen hat, beziehungsweise bei Shedden den Vertrag nicht mehr verlängert hat und ganz tabula rasa macht. Von dem her, nee, mit beiden hätte ich nicht gerechnet, sondern mit einem von beiden und dann eher mit Shedden.
Wie war es denn mit den beiden selber, also Larry Mitchell und Doug Shedden? Du hast jetzt mit unterschiedlichen Akteuren auch sprechen können in den letzten Tagen. Hätten die damit gerechnet?
Ich glaube, also ich war tatsächlich erstaunt. Ich habe Larry angefragt für ein Interview. Er wollte nicht sprechen. Bei Larry hat man so ein bisschen gemerkt in den letzten Wochen. Er wurde dann auch immer schmallippiger, als es schlecht gelaufen ist. Hat dann auch gesagt, dass er in den letzten zwei oder drei Wochen der Hauptrunde nicht mehr für Interviews zur Verfügung steht, hat dann doch Interviews gegeben nach der Hauptrunde und als er dann auf die Zukunft angesprochen wurde, hat er, der eigentlich immer recht selbstbewusst nach außen aufgetreten ist, dann doch zurückhaltend reagiert und meinte, jetzt müssen andere entscheiden. Von dem her, glaube ich, war da so eine gewisse Vorahnung bei Larry. Es wurde ja auch bei der Saisonabschlussfeier dann nichts verkündet, außer den Abgang von Louis Marc Aubry nach Köln, der schon im Dezember oder Januar feststand. Von dem her konnte man schon so ein bisschen ahnen, dass ihm da die Hände gebunden waren, was Vertragsverlängerungen betrifft. Viele Spieler haben auch gesagt, mit denen wurde kurz vor den Playoffs nicht mehr gesprochen. Also auf Larrys Seite dämmerte ihm, glaube ich, dass er zumindest zur Disposition stand. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass man den Schritt tatsächlich geht. Und bei Doug Shedden, ich habe am Freitag, also gestern, mit ihm telefoniert und war tatsächlich überrascht, dass er sehr überrascht war, dass er nicht mehr Trainer sein wird in Ingolstadt. Also er hat mir auch erzählt, dass er seine ganzen Sachen noch in der Wohnung in Ingolstadt hat, jetzt die nochmal irgendwie holen muss. Er meinte, es hätte keine Anzeichen gegeben. Das habe ich ihn auch konkret gefragt, ob es in den letzten Wochen irgendwelche Anzeichen gab, dass der Verein da irgendwie Veränderungen will. Er meinte absolut nicht. Und darüber war ich wiederum, wie gesagt, überrascht, dass er sehr überrascht war über seine nicht weite Beschäftigung.
Weil eben Ingolstadt ja die direkte Playoff-Qualifikation verpasst hat, Top 6, da hätte ich vor der Saison gesagt, das muss auf jeden Fall drin sein und während der Saison dann auch, als es mal einen guten Lauf gegeben hat und dann natürlich in der ersten Playoff-Runde raus, also gar nicht im Viertelfinale und das, denke ich, hätte dann schon das Minimalziel sein müssen für den ERC Ingolstadt mit dem Kader. Du hast ja Doug Shannon in diesem Interview auch auf so ein paar Sachen angesprochen, die er vielleicht hätte besser machen können, war aber nicht so einsichtig. Das eine ist, was ja so irgendwie so das ganz große Thema war, dass halt während der Olympiapause nicht trainiert worden ist oder kaum trainiert worden ist und dann danach eben halt auch die Ergebnisse ausgeblieben sind. Und ja, das ist so ja dieser Hauptpunkt, oder? Glaube ich, jetzt zumindest aus meiner Sicht, woran man die nicht erfolgte direkte Viertelfinalqualifikation festgemacht hat, diese Negativserie einfach nach den Olympischen Spielen.
Ja, er selbst sagt, und man hat während diesem Slump auch immer offen kommuniziert, das soll keine Ausrede sein, etc., aber er selbst sagt nach dieser Olympiapause, sie sind wieder ins Training eingestiegen und zack, war irgendwie Ben Marshall und ich glaube Freddy Storm war es damals, Corona-positiv. Also laut ihm hätte die Mannschaft diese Corona-Welle zur Unzeit getroffen. Er sagt, andere Teams hatten es früh in der Saison, das kann man dann wieder gut kompensieren. Das ist so seine Argumentationsrichtung. Und man muss auch ganz klar sagen, natürlich hat Ingolstadt das wehgetan, dass man im ganzen Jahr verschont geblieben ist von Verletzungen, von Corona-Infektionen. Jedes Team hat das durchlaufen, klar. Aber in der entscheidenden Phase stehen dir einfach mal 4, 5 Spieler nicht mehr zur Verfügung. Ein bisschen anders ist dann die Argumentationslinie von Tim Regan, von dem neuen Sportdirektor jetzt und dem ehemaligen Co-Trainer, der sagt, wir dürfen keine Ausreden finden und wir werden trotz dieser Ausfälle in der Lage gewesen, auf jeden Fall Köln zu schlagen und ins Viertelfinale zu kommen. Da hätte man ja aus Ingolstädter Sicht noch sagen können, man hat die Saison irgendwie gerettet. Und Tim Regan meint zum Beispiel, wir waren einfach zum entscheidenden Zeitpunkt nicht da, trotz dieser Ausfälle. Und es kann keine Ausrede sein. Und deswegen ist es so ein bisschen, je nachdem, mit wem man spricht. Aber klar, Fakt ist natürlich, wenn dir deine 3 Importverteidiger fehlen und dein bester Stürmer oder Topscorer, dann steckst du das als Ingolstadt nicht ganz so leicht weg. Aber andere Teams mussten auch damit klarkommen und von dem her wäre trotzdem, glaube ich, für Ingolstadt sicher mehr drin gewesen als dieser 7. Platz.
Finde ich auch immer schwierig, ehrlich gesagt, ne? mit so wichtigen Spielern, die ausfallen. Einerseits sagst du, ja, das kann eigentlich sein, dass Ingolstadt nicht ins Viertelfinale kommt. Dann, wenn du dir anschaust, was dann für Verteidiger gespielt haben. Aber schau jetzt einen Quervergleich Düsseldorf an. Klar, die sind jetzt auch nicht ins Halbfinale gekommen, aber die haben auch Ausfälle auf der Verteidigerposition gehabt und haben das erst gegen Nürnberg so kompensieren können, dass sie weitergekommen sind und dann gegen München so kompensieren können, dass sie denen zumindest halt wirklich eine richtig gute Serie geliefert haben.
Was ich vor allem bei Ingolstadt erschreckend fand, war die Lage im Sturm nach dieser Olympiapause oder während dieses Slumps, da ist dann eigentlich nur Freddy Storm ausgefallen. Und natürlich, das ist ein ganz wichtiger, brutal kompletter Stürmer in diesem Gebilde. Aber man hatte ja schon irgendwie vor der Saison den Eindruck, Ingolstadt ist da wirklich recht tief auch aufgestellt im Sturm, auch was das Talent von deutschen Spielern betrifft und so weiter. Und kaum nimmst du Storm aus der Aufstellung und sprengst damit diese gut funktionierende Reihe mit Storm, DeFazio und Faser, hatten die 3, 4 Spiele drin, wo sie wirklich nach vorne fast nichts kreiert haben. Und das war irgendwie erschreckend. Und wie gesagt, ich war da erstaunt, dass Shannon da wenig Selbstkritik gezeigt hat und sich tatsächlich so ein bisschen versucht hat rauszureden.
Ich fand, Ingolstadt war auch die letzten Jahre unter Shannon dann oft schwer zu greifen, einfach als Team. Was jetzt, also du wusstest immer, wenn die Maschine läuft, dann ist es echt auch cool anzuschauen. Ja, jetzt auch in den letzten Jahren dann nochmal so gut skatende Verteidiger. Du hast gewusst, wenn die sich festsetzen, ja, die bewegen die Scheibe, das sieht gut aus, aber da war dann am Anfang in der Saison, ich war dann auch einmal in Ingolstadt, das war einfach der Hammer. Da hat das Torwartspiel natürlich dann auch nicht gepasst, muss man dazu sagen. Und dann haben die irgendwie ein halbes Drittel dann Gegner dominiert und haben einmal die Scheibe verloren und zack, hat es auf der anderen Seite eingeschlagen. Also einfach so, du hast halt diese Konstanz irgendwie nicht gehabt. Und das aber auch, finde ich, jetzt so über Jahre hinweg. Jetzt war doch eine lange Zeit, in der Doug Shedden da Trainer war. Was würdest du sagen, so handschriftmäßig vom Team her, ja, was die Mannschaft geleistet hat, was bleibt da übrig? Und auch von ihm als Charakter, als Person.
Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass er, und das darf man nicht unterschätzen, eine wirkliche Kontinuität auf diesen Trainerposten gebracht hat. Wenn man sich die DEL-Historie von Ingolstadt mal ansieht, dann hat es da genau drei Trainer, beziehungsweise zwei Trainer länger als 2 Jahre ausgehalten. Schande war zwar 2 Jahre in Ingolstadt, aber es war Doug Shedden und es war Ron Kennedy. Und wenn man nach Spielen geht, dann war Kennedy öfter Trainer länger Trainer in Ingolstadt als Shedden. Wenn man nach der Zeit geht, jetzt wegen der Corona-Saison und auch wegen dem vielleicht Misserfolg in manchen Playoff-Serien, dann war Shedden tatsächlich am längsten amtierende Trainer der DL oder der DL-Geschichte in Ingolstadt. Und er hat dieser Mannschaft auf jeden Fall seinen Stempel aufgedrückt in diesem System, das er spielen wollte. Ingolstadt war unter ihm wirklich eine Mannschaft, die offensiv spielen wollte, die Defensive damals oder zu Beginn von Shedden's Ära ein bisschen zu sehr vernachlässigt hat, die überfallartig gespielt hat, die attraktives Eishockey gespielt hat. Ich glaube auch nicht, wie ihm jetzt oft vorgeworfen wird, dass er da irgendwie eindimensional in seiner taktischen Ausrichtung war. Also er hat diesen Verein tatsächlich geprägt über 4,5 Jahre jetzt, und das darf man nicht vergessen. Aber es ist im Laufe der Saison auf jeden Fall auch klar geworden, dass, und ich kann das selbst nicht erklären, diese Dynamiken, wenn man immer sagt, es ist Zeit für einen Wechsel, für frischen Wind. Oft sind das Plattitüden, aber irgendwie wirkte es die ganze Saison über so, dass sich das wirklich so ein bisschen abgenutzt hat und dass es ganz gut ist, dass jetzt frischer Wind kommt nach Ingolstadt.
Dieses Überfallartige, das behalte ich auf jeden Fall auch in Erinnerung, und einfach Tempo, ja, wenn es läuft, dann ist da Tempo drin gewesen. Und wie gesagt, war das auch unterhaltsam und spektakulär von ihm als Typ. Also war schon, finde ich, auch ein dankbarer Typ, wahrscheinlich ein dankbarer Gesprächspartner, weil er eigentlich immer einen raushaut, auch in Interviews damals, dann, als sie München dann geschlagen haben im Viertelfinale. I feel like a Dragon Slayer, oder was er da gesagt hat. Genau, also da hat er seine Sprüche rausgehauen und irgendwie... Ja, schon auch bewusst, oder? Dass er da immer halt seinen Spruch gebracht hat. Oder dass die in Straubing haben sie, glaube ich, unter ihm ganz wenig gerissen. Und dann hat er auch mal gesagt, dass es einfach nur noch alles so, was wirklich sogar das Wort Scheiße vielleicht, aber alles dort, er hasst alles dort in Straubing.
I fucking hate Straubing, war sein Zitat damals. Und ich glaube, in der Presseabteilung oder im Büro, in der Geschäftsstelle hat man da manchmal so ein bisschen das Schwitzen bekommen in Ingolstadt, aber Shedden war einer, der sich schon bewusst war über sein Standing, über seine Vita, und dem war, glaube ich, ziemlich egal, wie das wirkte nach außen. Ob er da jetzt mal einen Palmu irgendwie empfohlen hat, zum Popcorn verkaufen zu gehen, oder gesagt hat, irgendwie Mannheim ist wie die chinesische Armee, so die kannst du nicht bezwingen. Also Shedden war für uns natürlich ein dankbarer Trainer, also für uns Journalisten, und er wusste, wie er umgehen konnte mit den Medien, und er war tatsächlich einer, mit dem man dann mal nach der Pressekonferenz noch zusammengestanden ist und länger gesprochen hat über Dinge, die dann vielleicht auch nicht in der Zeitung standen. Aber er war ein umgänglicher Typ. Er war natürlich, glaube ich, in der Kabine auch umstritten. Ich glaube, jeder wusste so ein bisschen, was er an welchem Spieler hat. Also er war da schon recht transparent, aber er konnte auch recht hart und unbarmherzig sein. Und war einfach ein Trainer da in Schule und ein echter Typ. Also wir fordern immer Typen, finde ich, im Profisport. Und Doug Shedden war auf jeden Fall einer. Und Ingolstadt und die DL verliert da wirklich eine Persönlichkeit hinter der Bande.
Einer, mit dem man wahrscheinlich dann auch, wenn er gemerkt hat, du interessierst dich auch für Eishockey, du verfolgst es schon länger, auch auf Augenhöhe ein bisschen hat sprechen können. Also ich finde, da gibt es so ein paar Trainer auch in der Liga, also Harold Kreis ist zum Beispiel auch einer, wenn man eben in diesem Scrum dann danach nochmal ist, wenn eigentlich die offizielle Pressekonferenz vorbei ist, der auch mal zuhört oder auch mal nachfragt, und wo du merkst, okay, da kannst du halt mit dem auch über Eishockey sprechen. Gibt auch andere, die das entweder nicht wollen oder denken, dass es nicht nötig ist oder was weiß ich, aber es gibt ja so ein paar Trainer auch in der Liga, wo du merkst, okay, mit dem kann man wirklich auch ein bisschen länger mal über Eishockey sprechen, auch wenn es jetzt nicht rein beruflich ist.
Absolut. Und er wusste auch wirklich, wie das Business läuft. Also ich gehe nicht davon aus, sein Deutsch war besser, als er das immer zugegeben hat. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er die Artikel gelesen hat, die über ihn geschrieben werden. Aber er wusste natürlich, dass er dann auch in der Kritik stand. Und er hat das aber nie persönlich genommen. Und das war bei anderen Figuren in Ingolstadt vielleicht ein bisschen anders. Und er konnte sich einfach gut verkaufen. Er hat irgendwie zu jedem... Ich kann nur von den Journalistenkontakten sprechen. Ich war nicht in der Kabine, aber er hat zu jedem einen persönlichen Draht gefunden. Aber selbst wenn man mit Spielern gesprochen hat, und ich habe mit ihm da auch teilweise darüber gesprochen, weil er ja so ein bisschen antiquiert wirkt mit seiner Art und Weise und ja auch einen gewissen Ruf hatte aus seiner Zeit in der Schweiz als Vulkan und so, Feuerkopf. Er hat sich da auch ein bisschen angepasst. Also er hat immer damit gehadert, so ein bisschen mit dieser neuen Generation, sagte er immer, die nur am Handy hängt. Und ich habe dann auch mit Spielern gesprochen und meinte so, hey, ist dieser Doug Shannon, der damals zu 17 kam, eigentlich noch der Doug Shannon von 2022? Und die Spieler meinten dann wirklich, nee, er ist da auch irgendwie ruhiger geworden und reflektiert sein Verhalten und seinen Umgang schon, auch wenn es vielleicht nach außen manchmal gar nicht so wirkt.
Auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit. Larry Mitchell ist auch eine starke Persönlichkeit. Aber wenn man sich das ganze Konstrukt in Ingolstadt mal so anschaut, da gibt es ja noch mehr starke Persönlichkeiten, die dann vielleicht auch am Ende jetzt nicht mehr miteinander klargekommen sind. Und deswegen jetzt dieser große Umbruch mit eben Neubesetzung der Sportdirektorposition und Neubesetzung der Trainerposition.
Ja, also man hat in Ingolstadt eigentlich die letzten Jahre drei Alpha-Tiere gehabt mit Doug Shannon, der seine Befindlichkeiten hat, mit Larry Mitchell, der ein bisschen anders tickt, aber auch seine Befindlichkeiten hat, und mit Jürgen Arnold, dem Beiratsvorsitzenden, der letztlich am längsten Hebel sitzt in Ingolstadt, und Doug Shannon, er sagt es auch selbst im Interview, konnte immer sehr gut mit Jürgen Arnold und hatte da immer einen Unterstützer im Beirat, und gleichzeitig konnte er nicht mehr so gut mit Larry Mitchell, da gab es eine Differenz vor 2-3 Jahren, und ich weiß auch von Zeiten, wo die beiden kaum mehr miteinander gesprochen haben. Es lief dann wohl wieder ein bisschen besser jetzt während dieser Saison, aber es war, glaube ich, auch ein Arbeitsverhältnis, von dem beide wussten, dass das nicht so weitergeht. Und es ist ein offenes Geheimnis gewesen, dass Larry Mitchell auch selbst einen Wechsel wollte auf der Trainerposition, und wie gesagt, dann aber andere Leute am längeren Hebel saßen. Und mir war recht früh bewusst, dass diese Dreierkonstellation im nächsten Jahr nicht mehr so stattfinden wird. Und dass jetzt tatsächlich zwei dieses Dreiecks gehen mussten, hat mich auch überrascht. Aber es war dann eine schwierige Konstellation in Ingolstadt auf jeden Fall.
Larry Mitchell wirkt auf mich dann aber doch immer auch so, dass er so... Grundsätzlich, weil der einfach so ein Standing hat im Eishockey, dazu bekannt ist, im deutschen Eishockey, also über Augsburg, Straubing und jetzt halt Ingolstadt, dass er so ein bisschen ein Stück weit selber entscheidet, wie so seine Zukunft aussieht. Deswegen, glaube ich, war ich auch überrascht und waren viele andere auch überrascht, dass es auf der Sportdirektor-Position eben dann zuerst diesen Wechsel gegeben hat. Ja, weil alle haben damit gerechnet, okay, wenn einer geht, dann ist es Shannon. Ja, auch unter anderem, wenn man gelesen hat, was du geschrieben hast auf Twitter, dass es halt einfach unsicher ist, dass man es nicht genau weiß. Und dann kommt auf einmal als erstes die Nachricht, dass Larry Mitchell eben nicht mehr Manager ist in Ingolstadt. Also ich war schon auch überrascht.
Jürgen Arnold hat so begründet, dass er gesagt hat, Shaddens Vertragssituation war recht klar, der Vertrag ist ausgelaufen. Bei Mitchell war es wohl so, dass er einen sich automatisch verlängerten oder unbefristeten Vertrag hat. Von dem her wollte man erst das entscheiden und dann die Position des Trainers. Wie gesagt, ich war bei den internen Abläufen nicht dabei. Ich fand es ein bisschen unglücklich. Ich glaube, man hätte das anders lösen können. Das entweder gleichzeitig bekannt geben. Es ist auch ein bisschen schade, dass beide keinen vernünftigen Abschied bekommen haben vor ihren Fans bei dieser Abschlussfeier. Ich meine, man muss sagen, das Business ist schnelllebig, und gerade in Ingolstadt, Doug Shannon hat Ingolstadt mal als Trainerfriedhof bezeichnet. Es ist schon was Besonderes, wenn du 4,5 Jahre oder bei Mitchell 5 Jahre in einem Verein bist. Und es war so ein bisschen... ein bisschen komisch, wie das alles abgelaufen ist. Aber wie gesagt, die offizielle Begründung ist, man wollte sich erst grundsätzlich neu ausrichten bei dieser GM-Position und dann die in Anführungsstrichen recht unkomplexe, weil kein laufender Vertrag mehr besteht, recht unkomplexe Trainersituation lösen.
Hast du eine Vermutung, wo Larry Mitchell als nächstes auftauchen wird oder ob der sich vielleicht jetzt auch erstmal eine Auszeit nimmt, eine Pause nimmt, wo man den wieder sieht, weil es fällt, also ich kann mir die DEL irgendwie momentan echt schwer ohne Larry Mitchell vorstellen, weil er einfach, also eigentlich solange ich mich für die Liga interessiere, war der halt einfach eine Person, ne? Und auch halt auf an verschiedenen Stationen ja auch erfolgreich.
Absolut, aber es gibt, glaube ich, gar nicht, ich habe jetzt keinen Gesamtüberblick, aber es gibt ja gar nicht so viele Trainer- oder Manager-Positionen, die offen sind. Larry selbst hat auch nie einen Hehl draus gemacht, dass ihn dieses Trainerdasein immer noch reizt. Also ich würde auch gar nicht ausschließen, dass man ihn irgendwann mal wieder an der Bande tatsächlich sieht. Er hat es ja in Ingolstadt nur einmal kommissarisch gemacht, bevor er da chatten kann. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt auch spekuliert worden, dass er irgendwie nach Augsburg wieder geht. Ich weiß dazu nichts Genaueres. Gleichzeitig hieß es ja auch Peter Russell irgendwie aus Ravensburg, der Trainer könnte nach Augsburg gehen. Letztlich habe ich Kassel gehört. Also man hört viel, man weiß wenig und ich gehe aber fest davon aus, dass Larry Mitchell mit, wie du sagst, dem Standing, das er hat, dem Netzwerk, das er hat als Sportdirektor, dass er sicher unterkommen wird, wenn nicht im nächsten Jahr und er nimmt sich eine Auszeit, dann im übernächsten Jahr.
Da ist die Nachfolge ja schon geregelt. Also da übernimmt Tim Regan, der den Verein ja auch sehr, sehr gut kennt. Was hast du von ihm so einen Eindruck und ja, wie wird der die Rolle auch ausfüllen?
Tim ist ein super umgänglicher Mensch. Er hatte in diesem Trainergespann mit Shannon immer so die Rolle des Good Cops. Hat sich um die Verteidiger gekümmert und um das Unterzahlspiel, aber war immer einer, der super nett war und der so ein ganz sympathisches angelsächsisches Bayerisch irgendwie auf der Zunge hatte. Und er muss jetzt, glaube ich, von diesem netten Co-Trainer doch zu einem respektablen und ernstzunehmenden Manager werden. Er war ja schon in Garmisch Trainer und GM in Personalunion, also von dem her, glaube ich, hat er das drauf und wird von manchen so ein bisschen unterschätzt, aber wenn du einen Larry Mitchell hattest als Sportdirektor, dann sind die Fußstapfen zunächst mal groß, aber ich traue ihm schon zu, dass er einen guten Job machen wird. Der Vorteil ist sicher auch, dass gut zwei Drittel der Mannschaft jetzt schon stehen, also von dem her auch die Entscheidung, sich jetzt von einem Sportdirektor zu trennen, ist sicherlich insofern klug, als dass die Mannschaft schon steht und dass der Umbruch womöglich erst wieder im nächsten Jahr kommen wird, teamintern. Von dem her, ich habe gestern mit ihm gesprochen, er wirkt so, als wolle er da auch mehr Transparenz schaffen auf dieser Stelle. In Ingolstadt war ja auch immer das Thema, man ist nicht ganz so transparent mit Vertragslaufzeiten umgegangen. Das überdenkt er zumindest mal, hat er mir gesagt im Gespräch und ich glaube, er wird sicher seine Anlaufzeit brauchen, aber ich halte Tim Regan durchaus für geeignet, in die Fußstapfen von Larry Mitchell zu treten. Zumal er ja 4 Jahre lang Assistent auch war von Larry Mitchell, neben diesem Co-Trainerposten.
Wenn du den Kader schon angesprochen hast, so viel Konkretes hört man da jetzt natürlich nicht. Aber ja, wo sind denn die Baustellen und wo kann man diesen Kader überhaupt dann noch umbauen? Weil es ist ja immer die Geschichte, wenn es halt laufende Verträge gibt, so viel kannst du dann auch nicht machen. Also ich habe da so vorher so ein bisschen auch Richtung Köln geschielt. Ja? Also da ändert sich halt auf der Trainer- und Sportdirektorposition nichts und im Kader halt auch nicht so viel. Aber du kannst auch nicht sagen, gut, wir tauschen jetzt die halbe Mannschaft aus, weil es erstens vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, da alles einzureißen und zweitens halt es auch laufende Verträge gibt. Und in Ingolstadt hast du ja schon angedeutet, ist es ja ähnlich. Also ein Teil der Mannschaft steht ja einfach schon. Was kann man da noch, für Impulse setzen, auf welchen Positionen?
Ich glaube, im Sturm tatsächlich mit Ausnahmeposition. Also es ist ja so, dass der Vertrag von Danny Taylor, der nachverpflichtet wurde, im Tor ausläuft und dass man sich da angesichts des Alters von Taylor, glaube ich, anders orientieren wird. Dass neben Kevin Reich jemand anderes im Tor stehen wird. Tim Regan meinte, es ist nämlich sicher, ob das ein Deutscher oder ein ausländischer Torwart sein wird. In der Verteidigung hast du tatsächlich nur eine Position offen und das ist die David Warsowski in dem Jahr eingenommen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass man ihn verlängern wird. Tim Regan meint, wenn man mit Warsowski nicht verlängert, dann wird es wohl ein rechtsschießender oder dann ist das Anforderungsprofil an Rechtsschießen der Verteidiger, von denen hat Ingolstadt nämlich nur einen mit Leon Hüttel, von dem her, da herrscht auch wenig Handlungsspielraum in der Verteidigung. Und im Sturm ist es so, dass die Verträge von Chris Burg, von De Fazio auslaufen bei den Importstellen, dass die Zukunft von Soramis noch nicht ganz klar ist, dass Jerome Flake und Wojciech Stachowiak zwar wohl noch Vertrag haben, aber ja, sie wurden jetzt nicht erwähnt als bleibende Spieler bei der Saisonabschlussfeier. Also da gibt es 5, 6 Stellen, die neu besetzt werden könnten, wenn sie nicht alle verlängert werden. Und ja, Tim Regan meinte, er wird mit allen Spielern, die offen sind, nochmal sprechen und ja, dann seine Entscheidung fällen. Also ich glaube nicht, dass wir dann in den nächsten 1, 2 Wochen Neuigkeiten sehen werden. Aber wenn Veränderungspotenzial da ist, dann im Sturm. In Ingolstadt ist ja auch immer so dieses leidige Thema seit ein paar Jahren, dieser Erstreihen-Center. Man sucht da seit Jahren den kongenialen Partner irgendwie zu Wayne Simpson. Daniel Petter war es jetzt irgendwie nicht. Das hat Tim Regan gestern auch nochmal betont, dass diese Suche nach einem Rechtsschießenden optimalerweise Erstreihen-Center wohl die Zentrale wird im Sommer.
Und dann finde ich auch interessant, wie dann das Duo Regan und Mr. X dann tatsächlich auch weiterhin die deutschen Spieler einbauen, weil zwischendrin fand ich, war da Ingolstadt schon auf einem ganz guten Weg. Also Höflin zum Beispiel hat sich jetzt über die letzten Jahre echt ganz gut etabliert. Und ja, Pieter kam natürlich als Top-Center und etablierter Center in der Liga, aber da gibt es ja dann vielleicht noch Möglichkeiten, vielleicht auch mal mit deutschen Spielern was zu machen, weil du hast jetzt auch viel über die Import-Spieler gesprochen. Im Tor bleibt weiterhin Kevin Reich natürlich als deutscher Spieler. Im Hüttel hast du erwähnt, in der Verteidigung natürlich auch der Kapitän Fabio Wagner. Und dann in der Offensive, ja, fehlt mir da tatsächlich so auch von den deutschen Spielern her so ein Impuls für die Top 6 mal, also neben Höflin, weil Flake ja eben jetzt sehr wahrscheinlich dann gehen wird. Und ich spreche jetzt natürlich nicht über Justin Fehler, sondern ich meine halt einfach so ein Mitte 20, also so Richtung Fischbuch, sowas in die Richtung, was wahrscheinlich Ingolstadt auch mal ganz gut tun würde. Oder Eder oder sowas, ne? Wo einfach ein gestandener deutscher DL-Spieler.
Willst du jetzt Eisenspiel nicht sagen? Willst du jetzt Eisenschmied nicht sagen?
Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht dran gedacht. Und das ist halt einfach so habe ich jetzt wirklich nicht dran gedacht. Aber also das war jetzt gar nicht die Hinleitung dahin. Aber das, also dieses Gerücht habe ich jetzt 2, 3 Mal gesehen. Aber es ist einfach wirklich nur ein Gerücht. Und wollte ich da jetzt nicht auf dem falschen Fuß irgendwie ansprechen. Weil es wirklich halt irgendwie, ich habe es halt in zwei, drei Chats und so halt gelesen. Gut, die beiden Eisenschmied-Schwestern spielen auch in Ingolstadt. Es ist näher an der eigentlichen Heimat. Das wäre natürlich, also das wäre jetzt nicht, das wäre halt, also das ist für mich eine absolute Granate und hat halt jetzt keine Granatensaison gespielt jetzt in Mannheim. Wird auch seine Gründe haben. Aber ja, sowas wäre natürlich dann schon, das, also ist natürlich auch kein Center, ne? Aber es ist ein rechtschießender Spieler und ich glaube, den kannst du auf jeden Fall brauchen im 5 gegen 5 und im Powerplay. Also vor dieser Saison war das für mich einer der besten deutschen DL-Stürmer, ja? Und jetzt hat er es halt vielleicht in der Saison vom Scoring ja nicht so gezeigt und war ja auch nicht bei den Olympischen Spielen, deswegen da vielleicht nicht ganz so auf dem Radar, aber es ist ein super Spieler und der ist ja auch im besten Alter.
Ich weiß auch nichts Konkretes, aber ja, müssen wir schauen, aber auf jeden Fall, also ich gebe dir recht in der Sache, dass Ingolstadt ein gewichtiger oder Leistungsträger im deutschen Sektor auf jeden Fall noch gut tun würde im Sturm. Ja.
Fabian, dann danke ich dir für die Infos, wie immer sehr schön, freut mich auch immer, wenn du da bist. Und ja, dann schauen wir mal, was auf der Trainerposition noch passiert in Ingolstadt und wie sich der Kader vielleicht dann doch noch ein bisschen verändert und wo es dann nächste Saison hingeht. Fabian Huber war das. Gewohnt kompetent, gewohnt gut aufgelegt. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Bis dann. Ciao, Fatzi.
Servus. Und euch danke fürs Zuhören. Auch da bis zum nächsten Mal. Ich meine, Playoffs laufen. Da hören wir uns sicher bald wieder. Servus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.